Erste Frage, Thomas, das ist die wichtigste Frage heute Morgen. Was für Socken trägst du?
Ich habe heute Morgen tatsächlich so ganz ordinäre schwarze. Und die hat mir damals Oliver Baumann mal beim ersten Interview geschenkt.
Ach so, ja, das ist interessant. Wo gibt es eigentlich diese verrückten Baumann-Socken? Keine unbezahlte Werbung an dieser Stelle, also keine Sorge. Aber wo gibt's die? Keine Ahnung.
Oh, ich krieg gerade vom Technikchef hier noch ein Espresso reingereicht.
Ey. Nicht zu fassen. Also schwarze Socken, Espresso, genauso schwarz wie die Socken. Ja. Was will man da mehr? Also ich glaube, wenn man das in Kombination haben kann, mir aber immer noch nicht verrät, wo man Oliver Baumann Socken bekommt, dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
Ja, ich bin heute Morgen Mike Laura Papendick und wollte einfach nur mal kurz abräumen, was, aber weißt du jetzt, also er hat ja nicht richtig geantwortet auf die Frage, oder? Das ist ja die wichtigste Frage gewesen am Wochenende.
Ja, wo er sie jetzt genau her hat, aber er hat ja nur, also aus der gemeinsamen Zeit in Hoffenheim hat ihm Oliver Baumann, glaube ich, damals mal zu einem Geburtstag oder zum Abschied oder was auch immer, so Happy Socks geschenkt. Das gibt's doch immer, diese Läden, wo du vorbeigehen kannst. Mhm. Da gibt's so ganz komische Motive dann drauf oder schöne Motive. Es gibt zum Beispiel hier in Köln die Mike Leis Socken. Kann man sich zum Beispiel auch holen.
Schönere gibt's nicht.
Also nee, schönere wird's nicht geben, ganz sicherlich nicht. Ja.
Ach so, ich dachte, Oliver Baumann hätte, siehst du, das habe ich total falsch
verstanden. Beim Erdbeermund gibt's auch gute Socken. Das sind dann so Kamasutra-Motive sind da drauf.
Das ist gut. Und dann das richtige Produkt noch dazu, dann bist du aber richtig eben.
Ja, aber das Produkt sicher, es festigt sich langsam.
Ist ganz verrückt. Ich weiß gar nicht, was es macht. Es hat die richtigen Socken an und macht alles richtig plötzlich. Es ist verrückt.
Ja, klar. Ich war am Freitag mit meinem Freund Plauze Straßenbahn fahren. Also wir starten dann in Köln einfach an einer Endhaltestelle. Wir haben diesmal in Niel angefangen und halten immer an jeder Station an. Und wer die erste Kneipe sieht, da gehen wir rein. Und es ist echt überragend, was du da für Kneipen kennenlernst. Das war super. Ja. Und also Plauze ist bei der Post ein ganz hohes Tier. Wir nennen ihn alle nur Schwarz-Schilling. Ja. Und der war sauer, dass wir das Produkt gut geredet haben. Will einen neuen Trainer in Gladbach, aber kann sich qua der Ergebnisse das einfach nicht leisten.
Ja, aber wenn er bei der Post doch ein hohes Tier ist, dann kann er doch locker einfach mal in Gladbach anrufen. Da war die Postbank nicht lange.
Ja, doch, auch, gut, oder? Gut, stimmt. Ja,
so,
klar.
So bitte,
ja.
Da kann man doch einfach mal anrufen und sagen, so bitteschön, liebe Leute. Ja. Ich hätte da gerne mal was anderes, außer das Produkt.
Hier muss ich zum Geburtstag mal so ein paar Happy Socks mit dem Produkt schenken. So, ja, komm, jetzt lass uns endlich mal wieder ernst werden.
Hier. Du, aber eins noch. Also Millionen von Zuschauern haben wahrscheinlich gedacht, dass Oliver Baumann Socken irgendwo in so einem Pop-Up-Store rumliegen, den man sich da ergattern kann. Und das ist jetzt so schön, dass wir es aufgeklärt haben, dass es die gar nicht gibt, sondern dass er sie einfach geschenkt hat. Und so kam das zustande. Ja, 7-0 ist ein Statement, würde ich sagen, oder? Wenn wir erstmal da anfangen wollen, wo es sich gehört.
Ich muss hier ganz kurz nochmal was nachschauen.
Ob es also, 7-0 war?
Ja, genau. Ich glaube, das letzte Mal war gegen San Marino oder was, wo wir irgendwie so viele Tore geschossen haben.
Ja. Faröer ist auch immer gern genommen.
Ja, natürlich, genau. San Marino, Gibraltar, wobei gegen Gibraltar haben wir, glaube ich, nur einmal gespielt. Die können übrigens noch aus der Gruppe D, glaube ich, aufsteigen. Sehr interessant. Ja, 7-0 ist ein Statement. Jetzt werden wir mal ernst. Bosnien ist sicherlich keine Weltspitze, aber hat eigentlich, wie wir ja beim Hinspiel auch gesehen haben, eine unangenehme Mannschaft.
Klar.
Wir haben sie wirklich am Ende, das meine ich im Ernst, also es hat richtig Spaß gemacht, sich die deutschen Fußballer anzuschauen. Aber Bosnien hat mir am Ende echt fast ein bisschen leid getan, weil nicht was sonst passiert bei 4-5-0, dann die Mannschaft einen Gang zurückschaltet, sondern dann hat er nochmal gewechselt und alle wollten sich aufdrängen. Also wenn du das vergleichst mit Länderspielen noch im letzten Jahr, das ist schon echt ein Paradigmenwechsel.
Ja, sehr, sehr. Ich habe auch irgendwann gedacht, so jetzt ist es aber auch gut, als Lothar Matthäus dann irgendwann in der 70. Minute sagte, ich glaube, es bleibt nicht beim 6-0, habe ich gedacht, okay, also, oh Gott. Aber da war auch schon alles durch. Ich glaube, da war die Spannung in der Mannschaft von Bosnien-Herzegowina dann doch etwas weg. Aber selbst so Leute wie Demirovic aus Stuttgart, der war tatsächlich so, glaube ich, überrollt am Ende.
Der ging ja sogar noch mit ein, zwei Aktionen, aber ja. Ganz ehrlich, was willst du als Stürmer da machen? Und leider müssen wir auch festhalten, die sagen ja am Milan-Tor, wir haben ein Torwart zwischen Genie und Wahnsinn, was sie Das war natürlich, also ich finde, von den 7 sind 3 echt haltbar, auch wenn er natürlich hinten die ärmste Sau ist, weil die permanent auf ihn zurollen. Aber den Freistoß von Wirtz, den finde ich so schön, der getreten ist und so wahnsinnig die Flugbahn ist.
Das war Torwartball, oder?
Finde ich auch. Also er ist halt genau auf ihn drauf. Es ist so ähnlich wie das Tor von Musiala beim Bayern-Sieg auf St. Pauli. Da war er ja auch in der Kiste.
Stimmt.
Der fliegt halt auf ihn drauf und eigentlich für meine Begriffe geht er zu früh in die Luft, weil er ist ja groß. Also wenn er fast stehen bleibt, kann er denn eher bekommen oder über die Latte lenken. Ich weiß, ich habe nie im Tor auf dem Niveau gespielt. Das ist natürlich schon völlig wild, wie dieser Ball auf dich zufliegt. Aber ich finde, da hat er trotzdem leider seinen Anteil daran. Und diese Mannschaft hat sich, glaube ich, nach dem 4- oder 5-0 fast ergeben. Das ist natürlich auch hart für Sergej Barbares, der keine gute Bilanz hat. Ich glaube, er hat von 7 Spielen jetzt 6 verloren. Hat natürlich in der Nations League mit Deutschland, Holland und Ungarn auch hochkarätige Gegner. Aber ich glaube, das wird schon Nachhall finden in der Heimat, weil sie so irgendwie ergeben fast am Ende. Aber ich glaube, es lag mehr an der Stärke und der Gier und dem Willen der deutschen Mannschaft.
Ja, man muss auch sehen, dass Sergej Barbares nicht mehr Sergej Barbares ist. Er ist ja ein absolutes Idol, eine absolute Ikone in Bosnien-Herzegowina. Er ist ein völliger Superstar. Wusste ich übrigens auch nicht. Für mich war er gefühlt also immer ein sehr, sehr geiler Spieler in der Bundesliga. Dann habe ich aber mehr von ihm bei Pokerstars gehört, dass er da als professioneller Pokerspieler irgendwie alles abgeräumt hat, nicht? Und auch Testimonial war und so. Dann habe ich ihn nie wieder irgendwo gesehen, gehört. Und plötzlich tauchte er für mich wieder als Nationaltrainer auf. Das war auch ein bisschen verrückt gewesen.
Ja, aber dass der pokert, das kann man sich vorstellen. Der war ja früher schon so ein geiler Zocker, immer so cool auf dem Platz.
Ja, ja. Also es passt auf jeden Fall.
Genau.
Glaubst du denn, dass das jetzt nachhaltig was verändern wird an seinem Denkmalstatus zu Hause in der Heimat? Wird es da schon Medien geben, die schreiben so, dass es mindestens 5 Tore
zu viel? Es gab ja gestern, glaube ich, schon eine Frage von irgendwelchen Journalisten oder vorgestern, was das denn für ihn bedeuten würde. Und da hat man dann auch schon gemerkt, das hat ihn schon angefasst ein Stück weit. Er hat ja als Spieler auch 47 Spiele bestritten für Bosnien, also für die junge Nation damals. Nee, das glaube ich nicht. Aber sollte man in die WM-Qualifikation dann schlecht rein starten, die ja im nächsten Sommer beginnt, weil das wäre ja das große Ziel, die zweite Turnierteilnahme. Aber ich würde schon ganz gern, bevor wir jetzt über verbandsinterne Dinge, ich mag Bosnien, ich mag auch die ganze Kultur und Region auf dem Balkan total gerne, auch die Art, wie sie Sport machen. Aber ich meine, es ist natürlich auch ein sehr, sehr kleines Land, das darf man jetzt auch nicht vergessen hat und nicht den Fundus an permanenten Spielern. Da kann das mal passieren. Die Bayern überrollen in der Bundesliga auch Gegner 5, 6, 7-0. Ja. Da sollten wir das jetzt schon auch alles einordnen können. Aber ich finde eher, man darf durchaus sagen, dass das, was die deutsche Mannschaft gespielt hat, ich habe es gesagt, wenn du das vergleichst mit den letzten Jahren der Löw-Ära, auch teilweise mit Flick, dann ist das schon ein anderer Fußball. Und ich glaube, es liegt an der Breite im Kader. Und das hat Julian Nagelsmann für meine Begriffe dann schon geschafft, so eine Lust wiederherzustellen, für die Nationalmannschaft zu spielen. Wie siehst du das?
Genauso wie du. Und ich war völlig fasziniert, weil wir hatten ja dann doch irgendwie so ein paar Änderungen in der Mannschaft. Also so hat sie, glaube ich, korrigiere mich, noch nie zusammengespielt in dieser Konstellation. Von Anfang an zumindest. Und ich war echt gespannt, wie wird das sein, wie wird das werden. Und es hat richtig gut geklappt und es mutet so ein bisschen an. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber du kannst eigentlich... Kannst du auch noch Pizarro reinstellen? Es funktioniert trotzdem noch, wenn egal was der da gerade macht. Irgendwie scheint das eine homogene Geschichte zu sein.
Pizarro?
Ich habe jetzt einfach.
Achso, nee, ich habe jetzt gerade gedacht, meinen wir denselben Claudio Pizarro, der
genau. Ja. Du kannst jetzt Pizarro noch
reinstellen. Der spielt in der Eigenleague, spielt der. Der in der Halle. Hm?
Aber den kannst du auch noch reinschmeißen. Dann wird es auch noch funktionieren. Wie alt ist er jetzt mittlerweile? 43?
Ja,
44, irgendwie sowas um den Dreh.
Er war ja kurioserweise, ich würde sagen, einer der bestaussehendsten Spieler, die jemals in der Bundesliga gegen den Ball getreten haben.
Nach mir,
ja. Ja, definitiv. Ja. Du bei der Bundesliga der Feuerwehr. Mhm. Aber er hat ja beim FC, da hat das Trikot dann teilweise sogar ein bisschen gespannt. Das war dann am Ende seiner Karriere, war ich doch ein bisschen verwundert.
Ja, wenn XXL zu knapp wird, dann muss man sich Gedanken machen. Aber das Ding ist...
Wenn die Fettzange irgendwann versagt.
Die Fettzange, genau, die schlimme Fettzange. Oh, Fettzange ist auch ein böses Wort, mal davon abgesehen. Nein, aber ich hatte wirklich den Eindruck, da kannst du wirklich reinschmeißen, wie du möchtest. Das ist eine homogene Mannschaft. Macht total Spaß zuzugucken. Es ist auch tatsächlich die Spieler, die neu in der Nationalmannschaft sind oder noch relativ neu sind, haben das System Nagelsmann komplett verstanden. Du hattest nicht zu einem Moment wirklich das Gefühl, da kann irgendwas passieren. Und ich bin jetzt niemand, der Lothar Matthäus nach dem Mund redet, aber ich fand es schon krass, dass er gesagt hat, das ist jetzt sind wir wieder in der Weltspitze angekommen. Geht das wirklich so schnell oder ist das ein Stück weit auch Sehnsucht des Lothar Matthäus?
Auf die Weltspitze würde ich gleich gerne nochmal eingehen, weil wir das ja vergleichen müssen mit den anderen großen Mannschaften. Ja. Aber vielleicht, dass wir einfach nochmal drauf gucken, wer da jetzt gerade im Moment überhaupt spielt. Ne? Es ist ja oft bemüht worden und ich finde, es darf überhaupt keine Diskussion sein. Wenn die Nationalmannschaft ruft, dann musst du da sein. Aber es hatte sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen eingebürgert, dass bei Terminen, wo du sagst, naja, ein Spiel jetzt gegen Bosnien und Ungarn, also da hole ich mir mal kurz so eine Zerrung. Mein Verein findet das auch ganz gut. Und dann bist du halt auch im November. Da hast du dann jetzt langsam, weil die Nationalspieler auch im Sommer ein Turnier hatten, da war so die Wehwehchenzeit, wo man mal absagt. Ne? Und im Moment ist es ja so, dass selbst verletzte Spieler anreisen zur Nationalmannschaft. Marc-André ter Stegen war ja zum Beispiel auch da, weil sie sich A wohlfühlen und weil man B auch merkt, also jetzt zwei oder dreimal absagen im Falle ter Stegen ist das natürlich was ganz anderes mit einer schweren Verletzung. Das kommt dann auch nicht gut an beim Bundestrainer. Und diesen Leistungsgedanken hat er wirklich vollkommen implementiert. Also jemand wie Leon Goretzka spielt gar keine Rolle mehr. Der wird auch keine Rolle mehr spielen, wenn nicht irgendwas Besonderes passiert. Er zieht das total durch und man muss es wieder als Auszeichnung begreifen. Und ja, also ich finde, Oliver Baumann hat jetzt sein zweites Länderspiel bestritten, zum zweiten Mal richtig gut das Ganze gemacht. Und Kimmich freundet sich immer mehr mit dieser Position rechts hinten an. Was haben wir auch hier im Podcast Kimmich kritisiert für sein ständiges Gehabe da im defensiven Mittelfeld? Ich finde, er ist hinten als Verteidiger, auch als Kapitän, total gut aufgehoben in dieser Rolle. Tah und Rüdiger, da mache ich trotzdem auf allerhöchstem Niveau, wie gegen Spanien im Viertelfinale, noch ein kleines Fragezeichen dahinter. Weil, das habe ich auch bei Rüdiger schon mal gesagt, manchmal diese Gestik und Habitus mir fast ein bisschen zu viel ist. Links kannst du dann wählen, Mittelstädt, Raum, Gosens. Hast mit Groß und Antrich die erfahrene Sechserposition, aber du hast Stiller und Pavlovic dahinter, junge, gute Fußballer. Und wo einem wirklich das Herz aufgeht, das muss man wirklich sagen, ist diese offensive Dreierreihe, also Musiala, Wirtz, aber auch Havertz, der es ja immer schwer hat in der deutschen Öffentlichkeit für seine Nationalmannschaftsdarbietungen. Also wenn die drei zusammenspielen, das sucht im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, weltweit seinesgleichen.
Ja, also so eine Achse, die wirklich krass ist und ich hätte auch nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Am Anfang war ich wirklich skeptisch, Musiala und Wirtz. Da gab es ja einige Stimmen, die gesagt haben, boah, ob das wirklich funktionieren kann, aber das ist ja auch eine Charakterfrage und augenscheinlich ist es so, korrigiere mich, dass Wirtz und Musiala auch gut miteinander auskommen. Also
ich glaube, dass die sich am Platz sehr gut verstehen und auch privat, ja, das sieht man auch, wenn man wie bei der EM mal so mit der Nationalmannschaft 4-5 Wochen zusammen ist, die beiden verstehen sich gut.
Siehst du, und da denke ich dann einfach, vielleicht ist das Grundvoraussetzung auch dafür, dass sowas überhaupt funktionieren kann. Ich glaube, es ist völlig egal fast, in welcher Mannschaft sie zusammen spielen würden, es würde richtig gut funktionieren. Und was wäre denn, wenn Musiala und Wirtz eines Tages bei Real Madrid oder bei Liverpool spielen?
Na gut, also die Bayern werden natürlich versuchen, Musiala wahrscheinlich lebenslang zu binden. Und dann weiß ich ja, dass jetzt bald auch wieder der Spruch kommt, ach, hoffentlich geht Wirtz zu den Bayern. Es wäre so gut für den deutschen Fußball, wenn er in der Bundesliga bleibt.
Ein Scheiß wäre das.
Hab das Argument noch nie verstanden, weil die Bayern dann nächstes Jahr mit 40 Punkten Meister
werden. Ja, genau, wahrscheinlich. Vielen Dank. Danke für nichts.
Ja, das ist einfach albern. Und Wirtz zu scouten, das könnten wir beide auch noch. Aber wenn wir jetzt erstmal auf die unterschiedlichen, ja, wie ich finde, auch Spielarten schauen.
Ja.
Also Wirtz ist natürlich schon die Ballbehandlung. Ich war letzte Woche in Bochum, habe ich ja letzte Woche auch gesagt, dann bist du ja nur einen Meter vom Spielfeldrand entfernt, wie der den Ball streichelt. Das ist Wahnsinn. Der ist aber
das muss ich wirklich mal, Thomas Wagner, bei mir auf der Sprachnachricht, das ist Wahnsinn, wie das diese Technik, dieses Filigrane, diese Wucht, wenn der da an dir vorbeigeschossen kommt, dann ist alles zu spät. Es war wirklich so, du warst plötzlich wieder 13, du hast plötzlich dieses Poster von Florian Wirtz aufgehängt.
Nee, ich hatte eins von Karl-Heinz Förster.
Eine Kerze angezündet und hast das Poster von Karl-Heinz Förster runtergerissen und hast es in der Kerze verbrannt. Also es war wirklich Wahnsinn. Habe ich noch nie erlebt bei dir so. Aber ja,
Bitte. Ja, wie gesagt, da kommt ja auch manchmal noch die kindliche Begeisterung. Also wird's dir aber auch viel initiiert mit dem letzten oder dem vorletzten Pass, der auch eine gewisse Torgefährlichkeit hat. Und Musiala hatten wir vor einem halben Jahr, als damals Didi Hamann das mit dem Dribbeln gesagt hat. Hm. Das konnte ich sogar auch verstehen, was er damals gemeint hat.
Ja.
Ich finde nur, was bei Musiala Wahnsinn ist, wie torgefährlich der mittlerweile ist. Ja. Und ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der sich innerhalb von 3 oder 4 Monaten gefühlt zu einem Kopfballmonster entwickelt hat.
Ja, Kopfballungeheuer.
Also wie der das 1-0 macht. Also wie der in der Luft steht. Und war ja Kopfballtechnik in Vollendung. Also da ziehe ich echt meinen Hut. Der ist nochmal richtig, nochmal eine Stufe geklommen. Und dann in der Mitte Havertz, der ja selber noch total jung ist, der aber schon Champions League und Weltpokalsieger war. Und der gefühlt so die beiden noch ein bisschen anleitet. Und das finde ich bei Kai Havertz wieder so angenehm. Man hat nicht das Gefühl, dass der jetzt neidisch ist, weil mehr über die beiden anderen berichtet wird, sondern der hat einfach Spaß, mit denen zu zocken. Das ist geil. Und vorne, weil wir gerade auch über Breite im Kader gesprochen haben, wir hatten eigentlich nur Füllkrug, ne? Und Füllkrug haben wir hier gesagt, Spieler, der auf internationalem Niveau mitspielen kann, ganz große Hochachtung vor dieser Karriere. Ist er Weltklasse? Ich hätte gesagt, eher nicht. Dann verletzt jetzt leider bei West Ham, dann kommt Dennis Undav. Weltklasse würde ich auch nicht sagen, aber cooler Typ, der auch der Mannschaft gut tut und der sich nicht scheißt, wie man sagt. So, und der fällt jetzt auch noch verletzt aus. Und dann kommt Tim Kleindienst. Sperriger Typ, aber einer, der auch in Gladbach die Spieler mitreißt. Das heißt, wir haben jetzt 3 Mittelstürmer, zumindest auf internationalem Niveau. Und das ist eine Breite, die wir seit Jahren nicht mehr hatten.
Das sehe ich nicht so. Das sehe ich wirklich nicht so. Ja. Also ich habe Füllkrug noch nie international gesehen. Also noch nie.
Das Na gut, ist ein, aber wenn du die Champions League-Saison gesehen hast.
Ja, aber das ist trotzdem, also es ist trotzdem jemand, das ist ja keiner internationales Niveau. Da braucht's für mich einfach ein Stück weit mehr zu. Also da ist er einfach nicht präsent, nicht torgefährlich am Ende des Tages genug zu, wenn du es mit anderen internationalen Stürmern vergleichst. Und dann hast du halt einfach die Problematik, dass du mit einem Kleindienst jetzt jemanden hast, der jetzt erstmal auch beweisen muss, dass er in der Nationalmannschaft auch Fuß fasst. Und das hat er richtig gut gemacht. Also ich habe eher so ein bisschen den Eindruck, dass wir haben okaye Stürmer, wir sind noch nicht am internationalen Level, das ist ja immer die große Sehnsucht, wir sind da nah dran, aber da habe ich wirklich noch so ein bisschen das Fragezeichen drin. Also ich sehe das ganz klar im Mittelfeld oder ich sehe das jetzt auch ganz klar bei Musiala und Wirtz, check Haken dran und auch bei dem Havertz. Aber als Stoßstürmer, als ein wirklich klassischer Stürmer, international, das ist genau das, was wir zur EM noch brauchen. Können sich alle dahin entwickeln, überhaupt gar keine Frage. Aber da, glaube ich, ist der Unterschied zu anderen Mannschaften, Top-Mannschaften, dass wir da, oder aber wir sagen, wir brauchen keinen. Auch okay, uns reicht total diese Achse Musiala, Havertz, Wirtz. Aber wehe, einer ist verletzt, dann wird es tatsächlich schwierig.
Naja, also dann hätten wir jetzt eine Diskussion, was ist wie eingeteilt. Es gab ja früher die gute alte Kicker-Rangliste, da gab es Weltklasse, internationale Klasse im Blickfeld, auf dem Sprung, im weiteren
okay,
Kreis
gut,
und
sowas. Fair.
Ja, also für mich ist ein Weltklasse-Spieler ist jemand aus der Kategorie, also im Angriff, Lewandowski, Kane, Messi, Ronaldo, also auch alle zu ihren großen Zeiten, das ist dann absolute Weltklasse.
Okay.
Und internationale Klasse heißt für mich, wenn du auf internationalem Niveau spielst, das heißt mit der Nationalmannschaft Turniere oder wenn du mit deinem Club in der Champions League spielst und da mitspielen kannst und ab und zu auch einen Akzent setzt, dann bist du für mich schon internationale Klasse. Und ich glaube, Füllkrug hat in 22
Spielen... Ja, gut, fair. Wenn man so sieht,
Füllkrug hat in 22 Spielen 14 Tore. Da waren natürlich auch Gegner dabei, die jetzt aber er hat auch bei einer WM und bei einer EM getroffen. Ne? Mhm. Champions League, glaube ich, 13 Spiele, 3 Tore. Das ist dann weniger, aber hat er im Finale gegen Madrid auch zumindest 2 Riesenchancen gehabt. Also er war dann da. Das würde ich dann schon so sagen. Undav ist für mich eine brutale Entwicklung. Ich meine, vor 4 Jahren habe ich den neuen Meppen rumspielen sehen. Mhm. Hat sich in der Premier League gut behauptet. Da war er noch nicht mal Stammspieler. Jetzt auch in Stuttgart Champions League. Und Kleindienst, ja, natürlich hat Kleindienst jetzt 2 Länderspiele oder 3. Und hat 2 getroffen, eben gegen Bosnien. Aber ich finde die Selbstverständlichkeit, mit der er dann reinkommt. Mhm. Und du spielst, jetzt stell dir mal vor, du bist Tim Kleindienst. Das hast du ja gerade selber auch gesagt. Groß, sperrig. Und dann spielst du mit diesen Zaubermäusen hinter dir zusammen. Da kannst du ja schon mal auch ein bisschen nervös werden, wenn hier da der Wirtz und der Musiala und der Havertz die Bälle genau in den Lauf reinknallen. Und du weißt, dass das bei dir eher so ein bisschen starksieger aussieht oder sowas. Ja. Und ich finde, der hat schon eine Energie, das siehst du auch in Gladbach, wie der den Rest mitreißt. Also wenn wir das vergleichen mit bevor Füllkrug kam, wo wir, kennst du das immer, wenn die Nominierung bekannt gegeben wird, wer ist denn überhaupt im Kader? Torwart, Abwehr, Mittelfeld? Wir hatten ja gar keinen im Angriff. Da hast du ja dann schon Mittelfeld einen Angriff zusammen gemacht, weil dann gefühlt Thomas Müller der einzige Stürmer war. Also das hat sich schon, finde ich, stark geändert.
Ich finde, man könnte sagen, Kleindienst ist auf dem Weg, an Olivier Giroud zu werden. Von der Körperlichkeit, von der Anlage, von der Starksigkeit und so weiter. Aber da sind wir eben genau bei dem Unterschied Weltklasse. Also da fand ich, da war Giroud, da ist er jetzt inzwischen dann nicht mehr. Ist natürlich auch ein bisschen älter geworden. Aber bei
Giroud hat es ja auch übrigens richtig lange gedauert,
total, ne, bis ihm
das attestiert wurde. Früher hieß es ja immer, ja, der macht zwar irgendwie Platz, aber der kriegt ja irgendwie, der macht ja keine Tore. Und was hat der dann im Spätherbst seiner Karriere? Was hat der auch technisch für Dinger gemacht? Wahnsinn, ja, ne?
Aber ich habe ihn nur 2-3 Mal auch live gesehen. Das ist halt einfach als Torwart, das ist so brutal. Wenn der auf dich zuläuft, dann ist einfach Schatten, dann ist die Sonne weg. Das ist unfassbar. Genau. Und eins noch, auch ein wahnsinnig guter Charakter. Und ich habe den Eindruck, ich kenne ihn ja nicht, aber ich habe so 2-3 Szenen auch von Giroud gesehen. Erinnerst du dich? Hatte ich, glaube ich, auch mal so bei uns in die Runde gestellt, in die WhatsApp-Gruppe reingestellt. Aber es gibt so ein Video, wo die französische Nationalmannschaft in den Bus vor das Hotel fährt. Und dann sind alle Spieler reingegangen und Giroud ist wirklich in diese Menge gegangen und hat alle bis zum allerletzten alle Autogramme, alle Fotos mit einer Seelenruhe. Ich glaube, das hat wahrscheinlich gefühlt, das ist dunkel geworden schon im Sommer. Also es war dann irgendwann 22 Uhr, keine Ahnung. Aber es war wirklich, der stand da eine Stunde, anderthalb und hat das gemacht. Und das fand ich wirklich großen, großen Respekt, muss man nicht machen. Hat er aber gemacht, also richtig gut.
Absolut, der war auch in Milan, wenn ich das noch gerade sagen darf, total beliebt. Und am Anfang wurde er ja fast so ein bisschen verspottet. Ich weiß nicht, ob du dich an den Namen noch erinnern kannst. 1998 ist ja Frankreich das erste Mal Weltmeister geworden. Mhm. Und da hatten die einen Mittelstürmer, der kein einziges Tor gemacht hat. Und der wurde immer verspottet, weil was macht der als Stürmer? Aber der hat so viel gearbeitet, dass seine Mitspieler und der Trainer schon wussten, was sie an ihm hatten. Stéphane Guivarch. Für die Millionenfrager hier vielleicht in unserem Podcast. Und da wurde Giroud lange verspottet, aber das ist ja längst vorbei, ist ja auch Rekordspieler mittlerweile in Frankreich. Also ganz große Hochachtung vor Olivier Giroud.
Gehen wir ganz kurz zu einem, der wirklich vor Selbstbewusstsein strotzt, nämlich zu Robert Andrich nochmal, den du ja schon seit Jahren in der Nationalmannschaft forderst. Jetzt ist er etabliert. Hat die Nummer 8, hat Toni Kroos, von dem er sie geerbt hat, nicht gefragt, ob das für ihn okay ist. Sie kommen irgendwie gut miteinander aus. Das war wohl irgendwie im Gespräch, ist es wohl gefallen, es war völlig in Ordnung. Ganz schön große Stapfen, in die er da reintritt, findest du nicht? Oder ist es so, dass man sagt, ach komm, scheißegal, so eine Trikotnummer ist halt auch nur eine Trikotnummer. Und Robert Andrich hat sie jetzt eben einfach.
Nur. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, du würdest ja, Toni Kroos war ja auch eine Zeit lang weg, hat dann bei der EM hier nochmal ein tolles Comeback gefeiert. Ich weiß nicht, wenn du bei einem Verein bist, ne, und hast vielleicht wie Francesco Totti bei diesem Verein angefangen und bei dem hast du deine Karriere beendet, dann denke ich, ist das vielleicht mit der Trikotnummer noch eher verständlich. Ich finde es nett, dass er gefragt hat und ich finde es auch völlig okay. Er muss, glaube ich, jetzt noch den letzten Schritt machen von einem Spieler, der dabei ist, der dann mitgespielt hat und jetzt sogar eine Führungsrolle vielleicht einzunehmen, weil er, glaube ich, doch der extrovertiertere Typ als Pascal Kroos ist, der neben ihm spielt. Auch da bin ich gespannt, ob ob der Sprung von der internationalen Klasse dann sogar noch weiter gelingt. Er ist natürlich schon in einem gewissen Alter, er hat diese rotzige Spielweise. Muss im Moment auch, wie einige andere Leverkusen, ein bisschen Tribut zollen. Aber ich mag diese Art, wie er spielt und ich finde, dass das der Nationalmannschaft auch gut tut.
Mittelstädt hat gesagt in einem Interview, dass Julian Nagelsmann, die einzige Kritik, die Julian Nagelsmann an ihm hatte, er könnte mehr Tore schießen. Siehst du das genauso?
Ja, ich finde, wenn du Raum mit Mittelstädt vergleichst, dann ist Mittelstädt der solidere Spieler, der hinten zumacht. Aber nach vorne ist da schon noch deutliches Potenzial da. Also finde dann durchaus Raum nach vorne spektakulärer. Der macht hinten Fehler. Ich glaube, das ist situationsbezogen. Aber er hat ja dieses Traumtor gegen Holland geschossen, ich glaube, bei seinem zweiten oder dritten Länderspiel vor der EM. Aber da kann man sicherlich noch was machen. Übrigens, was was wirklich beachtlich ist. Ich weiß nicht, ob du auch den Vorlauf schon gesehen hast von RTL. Da hatten meine Kollegen einfach mal geguckt. Musiala hatte, glaube ich, vor dem Spiel 36 Länderspiele und was sind wie viele Tore schon? Also fast an die 10. Dann haben sie das mal verglichen mit oder 6, keine Ahnung, hatte er vorher, mit dem mit unserem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 10 oder 11 Länderspiele hatte. Ja. Weil der war ja nach der EM 80, also als 18-Jähriger dabei war, war er dann eine Zeit lang raus, weil er damals fast noch das Weiterkommen mit einem verursachten Elfmeter aufs Spiel gesetzt hat, der übrigens nicht berechtigt war. Das würde Lothar jetzt anmerken, wenn er den Podcast von uns hört. Aber wenn du das hochrechnest, wie jung noch Musiala ist, dann könnte der das Ganze ja pulverisieren. Es wird ja heute auch mehr gespielt als früher. Auch Kimmich ist sicherlich ein Kandidat dafür, ja. Der ja auch gefühlt, außer damals bei seiner Corona-Erkrankung, fast auch nie verletzt ist. Hat jetzt auch hier nach seiner Verletzung am Samstag hat er dann direkt gesagt, nee, ich spiele, der andere wäre vielleicht abgereist. Also bei aller Kritik, die ich an ihm hatte teilweise, das imponiert mir schon, dieser permanente Wille auch weiterzuspielen und was zu gewinnen, das ist top. Und übrigens auch mal in Bewertungen, wie Nationalspieler manchmal gesehen werden oder nicht, das sei auch nochmal erwähnt. Lothar Matthäus, 150 Spiele, ohne Frage einer der besten Spieler aller Zeiten. Aber, obwohl er ja ganz oft auf der 10 gespielt hat, nur 23 Tore erzielt in der Nationalmannschaft. Während Michael Ballack, den ja viele wirklich völlig ahnungslose die Weltklasse absprechen, weil er keinen Titel gewonnen hat. Also ich glaube, der war mit der Nationalmannschaft WM und EM Vize, der war im Champions-League-Finale der besten Mann und Vize. Also es ist absurd, der ist absolute Weltklasse. Der hat in 7 oder 98 Länderspielen hat er 42 Tore erzielt.
Ja, guten Tag.
Also das nur mal kurz für den Hinterkopf, ne? Als Achter oder Zehner in der Nationalmannschaft.
Sag mir doch vielleicht so zum Schluss nochmal, bevor wir so ein bisschen in die Anordnung gehen der Nationalmannschaft im internationalen Vergleich. Wie siehst du Rüdiger und Tah? Gibt's da Ersatz oder sind die in jedem Fall gesetzt? Das ist das einzige Fragezeichen, das ich einfach bei dem Spiel die ganze Zeit hatte. Das waren also nicht nur Gestik und Mimik, sondern es ging mir auch so ein bisschen um die Sicherung. War jetzt in dem Spiel nicht viel zu tun für die beiden, aber es ist für mich eigentlich immer so, beide sind für mich immer so Licht und Schatten und das ist bei den anderen in der Tat wirklich nicht so. Also zumindest mal das, was zu sehen ist auf dem Platz.
Also Alternativen wären Schlotterbeck und Koch. Schlotterbeck hat es ja auch partiell schon gezeigt, dass er auf dem Niveau spielen kann. Bei ihm ist halt immer das Ding, der hat dann auch mal brutale Aussetzer.
Ja, genau.
Koch ist halt der solide Backup, der auch bei einem Turnier nie aufmuckt. Aber um auf deine Frage zu kommen, Bosnien war in der Verfassung kein Maßstab. Tah hatte im Spiel in den Niederlanden, wenn du dich erinnern kannst, ganz große Probleme. Ich finde, dass Tah eine enorme Entwicklung bei Leverkusen genommen hat, auch im Standing in der Mannschaft. Glaube allerdings, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass er überhäuft wird mit Angeboten von Weltklasse Clubs. Dass manche immer noch so ein bisschen zweifeln. Er sieht ja auch so ein bisschen, das sagt er ja auch selber, wenn er so läuft. Er ist ja unheimlich athletisch und auch sehr, sehr schnell. Aber es sieht bei ihm manchmal auch so ein kleines bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen tapsig aus, ob man ihm dieses Filigrane als Abwehrchef so zutraut. Ne? Wie das vielleicht Spieler haben, die auf dieser Position, wie das vielleicht früher ein Piqué oder so hatte, wobei der hatte ganz andere Probleme, der war dann zu langsam. Oder Ramos, der dann auch viele Tore gemacht hat, wenn ich jetzt mal ins höchste Regal greife. Und bei Rüdiger ist für mich immer noch die Frage, die Nagelprobe bei einem Turnier. Er wird in Deutschland sehr positiv gesehen, weil er so ein Typ ist, der sich auch reinhaut, der auf das Stadion mitnimmt, alles gut. Dann sagen alle, ja, wer Real Madrid Stammspieler ist, der muss ja Weltklasse sein. Ja, da hat er aber auch jetzt, also ganz am Anfang hat er nicht immer gespielt. Jetzt verletzen sich seine Konkurrenten immer abwechselnd. Und natürlich ist das ein Tier, wie er dann noch den Elfmeter gegen Manchester City reinspielt. Aber er ist da einer unter vielen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn er zur Nationalmannschaft kommt, dann will er zu viel. Dann will er alles machen, hinten abräumen, Führungsspieler sein. Und ja, das ist für mich, und wenn es, da können die Leute sagen, ja, hast du schon mal in der 118. Minute in einem EM-Viertelfinale gestanden? Natürlich nicht. Aber er steht halt auch falsch bei dem Tor der Spanier. Und manchmal habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr aufs Kerngeschäft sich zu konzentrieren, würde ihm nicht so schlecht tun. Die Nagelprobe kommt dann ab WM-Viertelfinale im übernächsten Jahr.
Okay. Gut, dann lass uns mal gucken, wo stehen wir denn eigentlich international? Also ich meine, gut, ist, wenn man jetzt einfach mal so in die Nations League reinguckt und wenn man sich die ganzen Gruppen anguckt und wer ist da Platz 1, dann hast du natürlich Portugal, dann hast du natürlich Frankreich, dann hast du natürlich in der Gruppe 3 Deutschland, dann hast du in der Gruppe 4 Spanien und dann hast du Tschechien und England und Norwegen und die Türkei und Schweden. Aber wo stehen wir da und was ist so mit den deutschen Trainern los? Da gibt es ja auch doch einige in den Nationalmannschaften. Wenn du das alles mal so in einen Pott reinschmeißt und mal so ein bisschen durchrührst, dann sieht es doch für uns gar nicht so schlecht aus. Auch
nee, gar nicht. Also wir können ja mal kurz durchgehen. Also in der Gruppe A, Portugal, für mich ist eine Ansammlung von überragenden Fußballern. Ist echt imponierend, was dieses kleine Land immer rausbekommt. Für mich bleibt die Frage Cristiano Ronaldo. Spektakuläres Tor gegen Polen gemacht. Man sieht auch, er ist in der Mannschaft beliebt. Der macht auch sehr viel in seiner Heimat, auch an guten sozialen Dingen. Der ist beliebt in der Kabine, was man ja oft gar nicht glaubt. Ich glaube nur trotzdem, ab WM-Viertelfinale, EM-Viertelfinale, wo es um die Wurst geht, ist er mehr eine Belastung mittlerweile, weil er eben immer noch, also wenn er frei steht, dann spielst du den Ball auf Ronaldo, selbst als Spitzenspieler, der von einem anderen Club kommt, wie Bernardo Silva oder Bruno Fernandes. Und ich glaube, also er hört ja einfach nicht auf. Ich glaube, Weltmeister wirst du mit Ronaldo nicht mehr. Das ist jetzt mal meine steile These.
Ja, das glaube ich auch. Inzwischen finde ich auch, es ist wirklich auch, also er ist immer noch ein guter Spieler, aber es wirkt, mittlerweile mutet es irgendwie komisch an. Also Cristiano Ronaldo ist ja nicht mehr Cristiano Ronaldo. Das ist ja schon einfach auch, ich weiß nicht, wie viele OPs da irgendwie am Start waren. Und irgendwie wirkt das Ganze auch immer mehr als ein Kunstprodukt. Und es ist, großen Respekt vor Cristiano Ronaldo von vor 10 Jahren, aber das ist es ja auch nicht mehr. Und das wirkt alles so ein bisschen folkloristisch, aber auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen und hat irgendwie eine komische Anmutung. Ich kann es nicht richtig erklären. Vielleicht liegt es einfach auch schon irgendwie an der Äußerlichkeit und an dem ganzen Gehabe. Das jetzt aber auch, ich glaube, das ist so ein, wir sind so ein bisschen satt auch von Cristiano Ronaldo. Ich glaube, das reicht jetzt auch mit gezogenem Colt und breiten Beinen und so weiter. Das ist irgendwie auch gut. Aber ich bin bei dir, ja. Ich glaube auch nach der Vorrunde ist Schluss.
Dann haben wir die Gruppe 2, da hat ja gestern Frankreich genau das Ergebnis in Italien geholt, was es braucht, um Gruppensieger zu werden. All demnach, wie jetzt, also der direkte Vergleich ist damit ausgeglichen und jetzt sind sie mit dem Tor vor. Also zeigt einfach, dass wenn es drauf ankommt, Frankreich halt immer noch da ist. Das darf man, ich meine, wir haben gesagt, die große Zeit ist vorbei und sie sind trotzdem im WM-Finale und im Halbfinale der EM gewesen. Mhm. Also sie spielen halt einen unattraktiven Fußball. Das darf man schon sagen. Das ist Didier Deschamps, der ehemalige General als Spieler, ist halt ein Sicherheitsfanatiker.
Ja, sehr, sehr langsam alles, ja.
Ja, vor allen Dingen abwartend, dann zustechend. Ich meine, Griezmann hat seine Karriere beendet. Der war über Jahren eigentlich der konstanteste und beste. Mbappé hat wohl Probleme, wie auch immer die geartet sind. Das hat ja Deschamps jetzt gesagt. Also hat ihm praktisch eine Ruhephase erneut gegönnt. Das ist eine andere Mannschaft. Mit Maignan haben sie für mich einen klasse Torwart. Aber wenn ich dann allein das Mittelfeld sehe, Rabiot, Kone und Guendouzi, im Gegensatz zu dem früher, Thuram, Kolo Muani, das ist natürlich immer noch brachial. Also in Italien 3-1 zu gewinnen, mit den Franzosen musst du immer rechnen. Und die Italiener selber, die ja eigentlich so ein paar, hört sich kurios an, wenn du weißt, dass sie Europameister 21 waren, aber schon eigentlich ein paar dünne Jahre hinter sich haben, ne? Da kommen so ein paar neue, Tonali ist wieder zurück, der hat ja lange gefehlt, Di Marco hat eine Riesenentwicklung gemacht bei Inter Mailand, Barella stark, vorne Retegui, den sie einitalienisiert haben, Locatelli, Fratesi, da kommt ein bisschen was nach, ist für mich aber auch im Moment noch nicht ganz auf dem Niveau der deutschen Mannschaft, weil wir das ja jetzt gerade so ein bisschen als Vergleich auch einfach genommen haben. Und übrigens Domenico Tedesco mit nur 4 Punkten in dieser Gruppe. Da sage ich, was habe ich eben übrigens gesagt? Das war ja schon der letzte Spieltag. Also damit ist Frankreich Erster.
Genau.
Als im Viertelfinale dann im Rückspiel mit Heimrecht. Also die sind ja schon durch mit den 6 Spielen. Also Belgien muss die Abstiegsrelegation, die Playoffs spielen. Tedesco ist mit so viel Schwung angetreten und bei der EM, da ist halt alles schief gelaufen. Verlieren das Auftaktspiel, mauern sich dann ins Achtelfinale, chancenlos gegen Frankreich. Der Ärger mit Courtois, wo am Anfang die Öffentlichkeit hinter ihm stand, wo man dann, glaube ich, aber schon noch sagt, du musst auf den Torwart schon zugehen, weil das ist einer der besten der Welt. ich bin gespannt. Ich glaube, dass das mit Domenico Tedesco eher dem Ende entgegengeht in Belgien.
Ja, ich habe auch gedacht, ob er die WM überhaupt spielt, ist die Frage. Wie siehst du die, also so Mannschaften wie die Niederlande, die Platz 2 jetzt hinter uns sind und Spanier und auch Dänemark sind irgendwie, also Spanien, glaube ich, ist unbestritten, dass das wahrscheinlich ein Land ist, das uns am meisten Probleme bereiten wird, oder?
Genau, also Dänemark immer taktisch gut geordnet, gute Mentalität, fehlt mir so ein bisschen die Brillanz, aber waren ein sehr unangenehmer Gegner im Viertelfinale, aber auch nicht oberstes Regal. Die Niederlande Halbfinale, das war eigentlich vom Ergebnis her richtig gut, hatten aber auch echt einen Weg, wo man sagen kann, ja, puh, ne, das hätten wir jetzt auch nicht gerade so unbedingt erwartet. Ich glaube mit Rumänien und der Türkei. Holen eigentlich fast das Optimum aus ihren Möglichkeiten raus. Da fehlt auch so ein bisschen diese Brillanz, die sie früher im offensiven Mittelfeld hatten. So Spieler wie Dennis Bergkamp oder sowas. Und Spanien, das ist für mich nach wie vor das Maß aller Dinge. Ne? Also kommen auch als Erster wieder weiter. Und wenn du das gesehen hast, was das für eine Mannschaft war bei der EM, wenn du gesehen hast, die Altersstruktur, ne? wie jung die sind mit Jamal und mit Williams. Und dann hast du im Mittelfeld Rodri, der natürlich jetzt im Moment verletzt ist. Spieler, die alle aufziehen bei Real und bei Barcelona. Mit De La Fuente, ein Trainer, der noch richtig brennt. Also das ist im Moment, finde ich, die Nummer 1 im Weltfußball gemeinsam mit Argentinien, weil da müssen wir ja noch kurz reingucken in die Südamerika-Gruppe. Brasilien 1-1 in Venezuela gespielt. Das ist also, wie schlecht Brasilien Fußball spielt, das ist wirklich Wahnsinn. Ich gucke mir relativ viel Südamerika an. Selbst Vini Junior, der ja nun bei Real wirklich richtig gut aufspielt, hat da irgendwie nicht so, kommt da nicht so. Auch Rafinha, der es unter Flick super macht bei Barcelona. Also es ist komisch, wie eine Ansammlung von so vielen super Fußballern so schlecht spielen kann. Sind ja auch bei der Copa America wieder früh gescheitert. Ja, und Argentinien hat einfach im Moment dieses Siegergehen. Das ist schon beeindruckend. 21 die Copa America gewonnen, 22 die sogenannte Finalissima, also diesen Vergleich Südamerika-Europa gegen Italien, Weltmeister geworden, jetzt wieder die Copa America gewonnen, eilen davon in der Südamerika-Quali, auch wenn sie jetzt, glaube ich, in Paraguay verloren haben. Also das dürfte von der Mentalität, hey, wir sind die Sieger, deshalb die Frage, wie gehst du mit Messi um? Das sind dann nochmal anderthalb Jahre. Die Maria ist ja zurückgetreten, Otamendi wird zurücktreten. Kann Messi nochmal ein Turnier spielen auf dem Niveau?
Nein.
Er war ja schon in Katar, da sicher seine Pausen genommen. Ja, die Frage ist, wenn alle anderen für ihn arbeiten und er trotzdem für das Außergewöhnliche ist.
Nein.
Ja, okay, gut.
Nein. Glaube ich. Ish over. Ist over. Aber das Schöne ist, dass es ein paar junge Spieler gibt. Du hast Jamal angesprochen, dann haben wir Musiala und Wirtz und gibt es einige andere mehr, die uns die nächsten 15 Jahre bestimmt riesig Spaß machen wird. Das ist, glaube ich, die gute Nachricht, wenn man sich mal insgesamt die Gruppen anguckt, die Länder anguckt. Da sind dann wirklich einfach ein paar ganz, ganz junge Kerle dabei, die Zukunft des Fußballs sein werden, hundertprozentig. Und das, finde ich, ist die allerbeste Nachricht, wenn man sich mal die komplette Nations League so im Querschnitt anguckt. Das sagt einiges aus, finde ich.
Ja, damit würde ich sagen, haben wir jetzt einen schönen Abriss gemacht. Also ich würde sagen, ganz oben Spanien und Argentinien und Deutschland unter den Top 4. Und das hätten wir vor einem Jahr, hättest du jetzt wahrscheinlich gesagt, was ist mit dem los, ist hier immer noch 11.11. oder sowas.
Ja, aber du, solange es so ist, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft es hinbekommt, dass das Spiel gegen Bosnien-Herzegowina in 45 Minuten ausverkauft ist. Wer hätte das gedacht? Also wäre vor ein paar Jahren noch unmöglich gewesen, komplett unmöglich gewesen. Da wären noch Restplätze übrig gewesen.
Ja.
Da so, sind und dann, wir inzwischen wieder. Ja, wir gucken vielleicht mal, wohin?
Ja, du wolltest doch kurz, weil in der Bundesliga ist natürlich nichts passiert, aber du hast mir am Wochenende schon geschrieben, vor zwei Tagen, du warst richtig auf Zinne.
Boah,
du wolltest Leute. Ja nochmal kurz einen Blick in die zweite Liga, aber weder zu den Rothosen noch zum Weißen Ballett, sondern du wolltest mal Königsblau in düsteren Farben malen.
Ja, das ist wirklich, ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Ich habe mir das, man kann das ja nur als Mitglied im Stream, ich habe mich daneben jemanden gesetzt, der Mitglied ist. Und
ich wollte gerade sagen, hast du dich jetzt bei Schalke als Mitglied angemeldet?
Nein, das wird nicht passieren in diesem Leben. Aber ich habe mir dieses Trauerspiel angeguckt, der Mitgliederversammlung, wo ja einiges gebacken war und wo man sich erstmal reinziehen muss, dass die Mannschaft sich komplett gedrückt hat. So, da war niemand. einfach kein Spieler, nicht ein einziger Spieler.
Naja, was heißt, nur um das zu sagen, also es stimmt, früher war die Mannschaft immer da. Ich finde nicht, dass die Mannschaft sich gedrückt hat, sondern man hat als Orga des Parteitages, sage ich mal, hat man gesagt, die Mannschaft hat am Wochenende frei, weil die Mannschaft nicht da mit Pfiffen überzogen werden sollte.
Genau.
Also ich glaube jetzt nicht, dass die Mannschaft gesagt hat, wir gehen da nicht hin, sondern es wurde angeordnet. Ich finde das kein gutes Zeichen, zumal ja nach dem Regensburg-Sieg ein bisschen Entspannung da war. Ich finde, eine Schalke-Mannschaft gehört dahin, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Ja, es gehört sich auch, dass man es in einem warmen, kuscheligen Raum macht und nicht irgendwo im Stadion, wo man dann nämlich die Sehnsucht hat, dass viele Leute gehen, weil es einfach zu kalt war. Das ist ja zumindest komplett aufgegangen, diese Taktik. Und dann kann man natürlich ganz viel daraus lesen, aus dem, was da so passiert ist und so weiter und so fort. Aber das Kernstück des, der Frechheit, und dann siehst du, wie kaputt dieser Verein ist, dann kommt ein Vorstandsvorsitzender mit Matthias Thielmann, der genauso angezählt wurde wie der Chef des Aufsichtsrats, der übrigens auch gleich noch CEO von Tipico ist. Also es ist wirklich, Schalke ist wirklich da inzwischen eine einzige Wettbude geworden, weil der Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden, um Schalke 04 aus der finanziellen Krise rauszuziehen, geht wie folgt. Also, es gibt eine Genossenschaft und da kommen ungefähr rund 50 Millionen Euro in die Kasse. Wie soll das gehen? Jedes der rund 190.000 Mitglieder muss dann theoretisch einen Anteil in Höhe von 250 Euro kaufen. Also man kann einen Teil der Arena kaufen und da ist dann ein richtiger Werbefilm abgefeiert worden und dann ist Schalke auf Battletour gegangen. Jetzt musst du dir vorstellen, dazu kommt natürlich noch so eine kleine Aufnahmegebühr von 75 Euro. Und der Vorstand dieser Genossenschaft ist natürlich Matthias Thielmann, ist klar. Und das ist das Konzept. Also so möchte man den Verein retten. Das würde aber, wie gesagt, voraussetzen, dass wirklich jedes der Mitglieder einen Anteil kauft. Es ist wirklich vogelwild. Das ist wirklich Zockermentalität pur. Und da zeigt sich für mich die ganze Farce dieses Vereins und die ganze Unverschämtheit, dass man es wagt, auch nur so eine Idee zu haben. Und das ist die einzige Idee, mit der man daherkommt. Das ist für mich, also dass die da so ruhig geblieben sind noch. Also es gab natürlich Dresche, aber das war wirklich unfassbar. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat oder wer das mitgekriegt hat. Es gibt auch, ist auch beschrieben in sehr, sehr vielen Live-Tickern. Also liebe Schalke-Fans, dass ihr das mitmacht, dass ihr da nicht auf die Barrikaden geht und diese Zocker vom Hof jagt, das ist für mich unerklärlich. Das ist wirklich Wahnsinn.
Naja, vieles, was du sagst, würde ich unterschreiben, aber ich finde, man muss da schon auch mal ein bisschen detaillierter hingucken noch, wo kommt denn das Ganze her? Also ich meine, die haben 163 Millionen Schulden. Und ich halte diesen Vorstand mit Thielmann, Hefer und Rühl Hammers bei allem Respekt vor diesen Leuten natürlich mit viel zu wenig Sportkompetenz besetzt. Aber diese 163 Millionen Schulden haben die ja nicht gemacht. Und 163 Millionen für einen Verein, der vor 5 Jahren noch in der Champions League gespielt hat, das musst du ja erstmal hinbekommen. Und wenn ich dann immer wieder höre, dass Clemens Tönnies da gefordert wird als der große Heilsbringer, da krieg ich wirklich, also da würde ich als Schalke-Fan wirklich Blutdruck bekommen. Die haben jahrelang am ganz großen Rad gedreht. Da kamen ja nur Superstars vermeintliche und man wollte deutscher Meister werden und Champions League. Und es wurde ein Geld ausgegeben. Horst Held ist mit dem großen Geldsack durch die Gegend gelaufen, hat die Leute zugeschüttet und sowas. Und als man plötzlich aber mal ein Jahr Europa League und dann nochmal Champions League und dann aber gar kein Europa mehr gespielt hat, ist das Ganze in sich zusammengefallen. Da wurde Geld verprasst, auch von Christian Heidel, der in Mainz ein super Job macht. Also da müssen sich schon noch einige Leute mal an die Nase fassen. Dann war der Patient Schalke auf der Intensivstation, dann kam auch noch Corona dazu, das hat sicherlich nicht leichter gemacht und jetzt stehst du mit 163 Millionen da. Also du weißt ja, ich habe ein paar Schalke-Fans, die ich oft hier zitiere. Ich weiß auch, dass der ein oder andere tatsächlich Anteile gezeichnet hat. Du sollst das ja dann irgendwann zurückbekommen, aber sogar ohne Zinsen. Ja. Das ist ja alles Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Aber das ist ein Hilfeschrei, dass dieser Verein eigentlich, der würdest du als Privatmensch sagen, ganz ehrlich, also selbst Insolvenz, glaube ich, wie soll dir das noch helfen oder sowas? Also der Verein ist mausetot und das habe ich ja letztes Jahr hier schon gesagt. Die würden noch nicht mal eine Lizenz, glaube ich, für die dritte Liga bekommen. Deshalb sich etwas einfallen zu lassen, an dieses Schalke-Gefühl zu appellieren, kann ich irgendwie noch ein Stück weit verstehen. Aber es ist überhaupt kein, es ist ja auch gar keine Perspektive zu sehen. Also ich gebe dann Geld, damit der Verein 50 Millionen einnimmt, um von seinen Schulden runterzukommen. Aber was ist das für eine Truppe, die da rumläuft? Es fehlt ja jegliche Fantasie, dass diese Mannschaft nächstes Jahr aufsteigen soll, wie das Ziel war. Und damit komme ich wieder dazu. Rein nur Fußballkompetenz, das hat man gesehen bei Marc Wilmots, das hilft dann auch nicht. Aber wenn gar kein Fußballkompetenz hat und jetzt alles in den Händen von Ben Manga liegt, über den wir ja auch schon hier geredet haben, dann wird es wirklich schwierig, muss man sagen.
Ja gut, aber Thomas, mal ganz ehrlich, also wenn ich doch so pleite bin, das ist ja alles, also du hast völlig recht, die sind daran nicht beteiligt gewesen. Aber du kannst doch nicht allen Ernstes auf so eine krude, schlimme Wahnsinnsidee kommen. Dann musst du dich doch hinstellen und sagen, also Hosen runterlassen und sagen, da ist Misswirtschaft gewesen die ganzen letzten Jahre. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das zustande kriegen. Und kannst mit solchen Konzepten nicht kommen. Also da musst du erstmal von vornherein ehrlich miteinander umgehen und musst sagen, so sieht's aus, das sind die Blagen, wie gehen wir damit um?
Aber das haben sie ja gemacht, das haben sie ja zumindest gemacht. Wir sind pleite. Ja, und jetzt fragen sie die Mitglieder, ob die für 250 einen Schein zeichnen, um dem Verein zu helfen. Also sie betteln die eigenen Mitglieder an. Genau. Das ist fast schon peinlich. Ja. Aber ich meine, wenn ich keine Kröten habe, dann komme ich vielleicht auf solche Ideen.
Ja, aber dann muss ich doch, dann kann ich ja, dann führt ja der Weg einem Investor und das ist ja egal, ob das jetzt Tönnies ist oder wenn du den Verein, wenn das die Summe ist, ja, und wir hoffen, dass es nur in Anführungsstrichen diese Summe ist. Und dann muss ja tatsächlich wirklich, dann geht's ja nur über einen Investor.
Dann hast du ja das Problem, Mike, das haben ja auch schon viele Vereine versucht, wie Hertha oder damals der HSV mit Kühne. Übrigens, das darf man auch mal sagen, der HSV schreibt zum dritten Mal hintereinander schwarze Zahlen. Also du kannst dich sogar mit klugem Wirtschaften in der zweiten Liga erholen. Und wenn ich immer höre, ja, Kühne zahlt gar nichts mehr, Kühne ist ausbezahlt. Das Einzige, was er bezahlt hat, ist den Namen Volksparkstadion. Den hat er praktisch den Fans geschenkt. Das geht schon auch, aber das ist ja in Schalke noch alles noch mal viel dramatischer. Ja. Und wenn du jetzt die wirklich große strahlende Marke, einstrahlende Marke Schalke 04 an einen Investor vertickst, dann verkaufst du dich ja total unter Wert, weil jeder Investor weiß, die sind so pleite, dass es kracht. Ne? Das ist ja auch ein bisschen das Problem. Dann hast du einen Knebelvertrag, zahlst an den noch in 10 Jahren ab, bist aber mittlerweile schon wahrscheinlich total underrated, wenn nämlich 50+1 mal fallen sollte oder sowas, dann steigen ja andere Investorengruppen mit ganz anderen Beträgen ein. Und wenn du siehst, was in Hertha, wer da alles bezahlt hat, was da alles geplatzt ist, und wenn du auch siehst, dass Schalke früher Gazprom hatte, Hüstel, dann weißt du auch, dass es ja auch gar nicht immer so einfach ist, wirklich jemanden zu finden, der es A, gut mit dem Verein meint und der B, auch, wo du als Mitglied sagen kannst, okay, da kann ich mich sogar noch mit
identifizieren. Absolut, das ist ein Weg. Das ist ein Weg. Aber ich glaube, wir sind uns zumindest in diesem Punkt einig, dass das wahrscheinlich nicht der beste Weg ist, den da eingeschlagen wurde.
Genau.
Wollen wir noch einen kleinen Ausblick wagen auf das, was am Wochenende wieder ansteht, nämlich die ganz stumpf die Bundesliga? Oder gibt's da was, was du besonders hervorheben möchtest?
Nee, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Guck ja ab und zu mal hier in die Kicker-App. Es gibt ja im Moment auch eigentlich nichts, wo jetzt groß. Ja doch, das eine können wir vielleicht noch ganz kurz machen. Manuel Riemann kehrt zum VfL Bochum zurück.
Ja, und ich fand es sehr clever, was Dieter Hecking gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin Angestellter. Ich beuge mich quasi so der Entscheidung des Vorstands. Ich glaube, die Wahrheit ist halt einfach auch, dass das rechtlich gar nicht durchzudrücken war und es wahnsinnig teuer gewesen wäre, wenn man einfach bei der harten Linie geblieben wäre. Aber so hat es ein gutes Ende gefunden. Ich weiß nicht, also kommunikativ ist es, finde ich, alles ein bisschen schwierig gewesen, was das Thema angeht, obwohl man da ja Hochkaräter eingekauft hat in der Kommunikation. Quasi nochmal über dem Kommunikationschef nochmal einen oben drüber gesetzt als Unternehmenskommunikation, Ex-Journalistenkollegen übrigens. Und
haben aber im Moment fast alle Vereine schon mittlerweile, ne?
Also ja, das ist auch zu weit. Aber ich denke mir trotzdem, ist das jetzt eine Notlösung oder ist das tatsächlich ernst gemeint? Wie schätzt du das ein?
Ja, also ich meine, das gibt es bei anderen Vereinen halt auch mit diesen, dass die Unternehmenskommunikation neben die Medienabteilung. Ja, mit Riemann, das ist eine schwierige Frage. Also Riemann absolut zwischen Genie und Wahnsinn, als Torwart. zu außergewöhnlichen Leistungen fähig, wie aber auch zu Böcken. Als Motivator, als einer, der in der Kabine vorangeht, sehr, sehr wichtig, aber hat es, wie man hört, ja teilweise auch überzogen, indem er da Mitspieler auch vom Platz auch angemacht hat. Auf der anderen Seite, nach der gewonnenen Relegation, wo er schon gar nicht mehr dabei war, gab es ja auch Teamkameraden, die ein Trikot von ihm angezogen haben. Er ist vor allen Dingen, auf jeden Fall muss man sagen, ein Typ. Ich finde, Treves hat's ordentlich gemacht, der für ihn kam. Aber jetzt auch nicht outstanding. Ich finde, das ist für Hecking jetzt auch keine leichte Situation. Mal gucken, wie sich Riemann auch selbst in den Trainingsbetrieb einordnet. Ich finde es auch irgendwie erstaunlich, dass er keinen neuen Job bekommen hat. Das scheint aber auch damit zusammenzuhängen, dass vielleicht viele so ein bisschen Vorbehalte haben. Das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten. Klar ist, ein Riemann, der sich am Riemen reißt, ist sicherlich für den VfL Bochum auf jeden Fall eine Verstärkung. Und ich würde aber noch ganz ernst eins sagen, weil mir das auch gerade einfällt. Ole Werner ist, glaube ich, heute 3 Jahre bei Werder. Und das sage ich dann mit allem Respekt, auch als HSV-Fan an den Nordrivalen. Ich finde, dass Ole Werner zu Werder echt richtig gut passt. Er ist damals mit ihnen in einer schwierigen Situation, auch mit einer Menge Glück, diese Schiedsrichterentscheidungen haben wir damals alle besprochen, aufgestiegen. Er hat den Verein 2-mal in der Bundesliga gehalten, hat letztes Jahr in Europa geschnuppert, hat gefühlt ohne Neuzugänge schon wieder eine sehr stabile Mannschaft dahin gebracht. Also da sage ich mal herzlichen Glückwunsch. Ich finde, der passt super zum Verein. Was ich erstaunlich finde, wenn ich Ole Werner im Fernsehen sehe, habe ich immer das Gefühl, gefühlt ist der so 1,2, 1,83 groß. Ey, das ist eine Kante, wenn ich neben dem im Stadion stehe. Also ich bin jetzt wirklich nicht klein mit 1,95. Der ist so groß wie ich. Also der steht neben mir. Da denke ich immer, vielleicht ist das manchmal auch, dass der ist ja bescheiden und angenehm, immer sehr freundlich. Vielleicht wirken Leute da manchmal auch ein bisschen kleiner und sind manchmal auch in der Kritik. Ich finde, der macht tolle Arbeit.
Also ich finde, du wirkst wie 1,95. Das ist keine Frage. Das ist einfach überhaupt gar keine Frage. Ich habe so die beste Nachricht übrigens des gesamten Wochenendes, finde ich, ist, dass Adam Scholey augenscheinlich ja über den Berg ist. Das war eine schlimme Szene. Und ich glaube, die Ungarn, das ging im Spiel gegen die Niederlande, da gab es ja dann auch viel Rede. Es gab auch dann den kompletten Ausraster von Wout Weghorst, der beim 1:0 dann beim Elfmeter dann gejubelt hat, wie nichts Gutes, wo man sich dann auch wirklich fragen muss, wo auch dann auch wirklich auch, ich glaube, Rafael van der Vaart dann auch noch kritisiert hat, dass das so auf diese Art und Weise nicht geht, was auch stimmt. Ich glaube, da haben alle mitgekriegt, dass das ganz schön knapp war und das hat sich dann auch rumgesprochen irgendwann, wie man damit umgegangen ist. Aber wenn man dann wirklich jemand auf der Bank zusammenbricht und reanimiert werden muss, wahnsinnig traurig, dass sowas überhaupt passiert. Es ist schon irgendwie krass, aber wie die Mannschaft dann damit umgegangen ist, das fand ich schon aller Ehren wert, dass die das Spiel dann weitergespielt haben. Wie siehst du das?
Ja, alles, was du gesagt hast, stimmt. Scholey übrigens total angenehmer Zeitgenosse. Boah, du weißt ja auch, wie das dann in so einem Stadion ist, wenn du plötzlich das Gefühl hast, alle gucken nur da drauf, was ist da los? Und man denkt ja dann immer so, hey, der war Profi, der ist jetzt Co-Trainer, die werden ja eigentlich auch ärztlich alle überwacht und sowas. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was die Ursache ist. Ich habe dazu nichts gehört, aber es muss, wie du sagst, wirklich sehr dramatisch gewesen sein. Auch gute Besserung von der Stelle. Schön, dass er selber auch dann nachts sich noch äußern konnte. Und zu Weghorst ist dann eigentlich auch alles gesagt. Also völlig irritierend, völlig überflüssig, da so zu jubeln. Was ich bei ihm aber dann ihm trotzdem schon abnehme, er hat nach dem Spiel dann ja auch gesagt, er wurde von seinem Pressesprecher auch direkt informiert und er hat gesagt, ja, er kann das total verstehen, was die Leute jetzt sagen. Er sagt aber auch ganz ehrlich, er hat ein Riesenproblem, er kann mit sowas überhaupt nicht umgehen. Also wenn Leute krank sind, wenn irgendwas passiert. Und vielleicht war das dann auch so eine Übersprungshandlung. Ich will das überhaupt null verteidigen. Das war richtig scheiße. Aber du weißt ja auch dann, wie sich manche wieder daran aufgeilen. Ja, der hat jetzt einen brutalen Fehler gemacht und er hat sich dafür entschuldigt. Und dann sollte man es, finde ich, in dem Moment auch gut sein lassen. Denn dass das völlig unpassend war, vor 50.000 da zu jubeln, als wenn du im Tor im WM-Finale geschossen hast, das ist ja eh klar. Auch was Rafael van der Vaart gesagt hat, ist total richtig. Er hat sich jetzt dafür entschuldigt. Und ich finde, dann können es auch die Internet-Trolle dann irgendwann mal wieder sein lassen. Das Wichtigste, und das hast du gerade gesagt, und das ist auch ein schöner Abschluss, dass es Adam Scholey allen Erscheinen nach wieder besser geht.
Genau, deshalb auch kein Klamauk hinten raus. Ich danke dir für einen schönen Podcast für heute. Ganz viel Nationalmannschaft, einen kleinen Tupfer, Schalke 04 Hate und die gute Nachricht zum Schluss. Danke und bis nächste Woche.